ARD.
Mir hat in der ersten Klasse ein 6-jähriges Kind gesagt, Frau Ebi, damit ich jetzt diese Matheaufgabe gut und konzentriert bearbeiten kann, brauche ich ganz viel Ruhe und muss mich von allen anderen abschirmen. Und da dachte ich mir so, wow, das ist so cool. Und das ist irgendwie so eins der größten Ziele, die ich erreichen will, dass Kinder einfach wissen, wo sie gut und konzentriert arbeiten können.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Wenn es um Schulentwicklung geht, dann fallen oft dieselben Begriffe. Selbstständigkeit, Individualisierung, Feedback und Verantwortung. Aber was, wenn es ein Konzept gäbe, das all das nicht nur fordert, sondern strukturell verankert? Das Chur-Modell aus der Schweiz, benannt nach dem Bildungszentrum in Chur, ist genau das. Alida Eberhardt hat sich intensiv mit dem Modell beschäftigt und bringt als erfahrene Schulentwicklerin und Lernbegleiterin praktische wie theoretische Perspektiven mit. Wir sprechen heute über ein Modell, das nicht einfach nur Unterricht verändert, sondern die Haltung zur Bildung selbst. Liebe Alida, schön, dass du heute dabei bist.
Hallöchen, ich freue mich auch ganz doll und du hast das sehr schön zusammengefasst.
Was glaubst du, aus welcher Stadt ich heute Morgen nach Hause gefahren bin?
Aus Chur.
Absolut.
Hä, wie witzig.
Sozusagen heute, während wir diese Folge aufnehmen, habe ich dort gestern einen Vortrag gehalten und das Chur-Modell, und ihr merkt schon, ich gebe mir wirklich Mühe, es auch richtig auszusprechen, tatsächlich mit eingebunden, weil ich so dachte, das werden ja wohl die meisten dort kennen, ist aber nicht ganz der Fall. Kannst du in einfachen Worten erklären, was das Chur-Modell ist und wo es sich von anderen Konzepten in Schule unterscheidet?
Also beim Chur-Modell geht es im Großen und Ganzen um die Selbstständigkeit und Bedürfnisorientierung der SchülerInnen. Und das Hauptaugenmerk liegt quasi darauf, dass die SchülerInnen herausfinden sollen, wo und wie sie am besten arbeiten können. Und die Lehrperson schlüpft in eine Rolle der Lernbegleitung. Ich würde sagen, es ist ein sehr kindzentriertes Unterrichtsmodell und wir kommen so ein bisschen aus dem Frontalunterricht quasi raus und öffnen unseren Unterricht. Es gibt quasi die Lerninputphasen, die nicht vorne an der Tafel passieren und alle Kinder sitzen irgendwie in ihren Frontalreihen vor mir, sondern gemeinsam in einem Sitzkreis, wo alle Kinder quasi in der ersten Reihe sitzen. Ja, dann geht es eben so ein bisschen darum, dass die SchülerInnen da sitzen und arbeiten dürfen, wo und wie sie wollen.
Du hast jetzt gerade schon einige Punkte benannt, diese Inputphase eben, den Sitzkreis, die Möglichkeiten, so zu arbeiten, wie man möchte. Da gehen wir gleich nochmal im Detail hin. Von welchem Alter sprechen wir hier von den Schülerinnen und Schülern?
Tatsächlich ist da jedes Alter möglich. Also ich habe es jetzt in meiner ersten Klasse quasi eingeführt und teste es so gesehen gerade in der Grundschule. Ich kenne aber auch das Modell schon aus höheren Klassen und bin auch der absolut festen Überzeugung, dass das in jeder Jahrgangsstufe möglich ist.
Wie bist du eigentlich darauf gekommen, zu sagen, das probieren wir aus?
Mein Impuls war auf jeden Fall, ich möchte das irgendwie anders machen. Schule muss anders gehen, weil sowohl in super vielen Filmen, Serien, als auch so, was die Gesellschaft betrifft, hat Schule einfach ein wahnsinnig schlechtes Bild. Also ich könnte dir da locker 10 Filme aufzählen, wo Schule einfach ein riesiger grauer Bunker ist und irgendwie jedes Kind gar keine Lust hat auf Schule. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann war die jetzt nicht schlimm, aber die war super öde. Und ich finde, Lernen ist sowas Tolles und diese Freude muss man halt beibehalten. Ich habe mich dann schon sehr für die Montessori-Pädagogik interessiert und hatte da einige Praktika und bin dann tatsächlich durch Social Media auf das Chur-Modell aufmerksam geworden und habe mich dann da versucht, irgendwie so ein bisschen zu belesen. Das war so vor ein bisschen mehr als 1,5 Jahren. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, gab es irgendwie noch gar nicht so viel dazu. Und ich habe dann irgendwie so eine Internetseite gehabt und eben die Menschen, die es schon auf Social Media geteilt haben. Und habe mich dann tatsächlich einfach mal ins kalte Wasser geschmissen und es einfach mal gemacht.
Okay, ich würde das jetzt gerne mal total konkret machen. Und zwar, wir machen mal eine kleine Parallelstruktur. Ich erzähle mal sozusagen das, was der Standardunterricht ist. Und dann erzählst du, wie das bei diesem anderen Modell ist. Also Standard, ja. Ich tue jetzt einfach mal so, ich komme als Lehrkraft rein, gehe zum Tisch, schaue die Schüler an, dann mache ich irgendeine Bewegung, dann stehen alle auf, guten Morgen, dann setzen sie sich, dann mache ich einen Einstieg, dann melden sich ein paar, warum der Einstieg hoffentlich interessant ist und dann sage ich, ja, das stimmt, dann teile ich was aus, alle arbeiten, dann wenn sie fertig sind, sammle ich an der Tafel, dann schreiben es alle ab. Dann gibt es einen zweiten Arbeitsteil, dann schreiben auch wieder alle. Meistens kommt dann noch jemand und sagt, was soll ich tun, wenn ich fertig bin? Oder jemand anders hat es nicht verstanden, was mich dann aufregt, weil alle sollen ja zur selben Zeit und so weiter. Und ganz am Ende muss dann das gesamte Tafelbild abgeschrieben werden und dann... weil wir es nicht geschafft haben, sage ich so. Und das, was jetzt wirklich schwierig ist, das müsst ihr als Hausaufgabe machen. Also Leute, ihr kennt mich ja mittlerweile, ihr wisst, das ist übertrieben. Aber das ist so das, was man Unterricht nennt. Wie ist das jetzt ab dem Zeitpunkt, wo du die Tür öffnest bei diesem anderen Modell?
Also wir treffen uns im Sitzkreis und spielen dann quasi unsere Morgenroutine durch. Das heißt, wir zählen Schultage, wir gucken uns das Datum an, wir gucken uns eine kleine Affirmationskarte für den Tag an und dann gibt's irgendwie nochmal eine kurze Bewegungseinheit, Strecken, irgendwie ein Klatschspiel, wie auch immer. Und dann beginnt quasi der Unterricht und den starten wir gemeinsam auch im Sitzkreis mit einem kurzen Lerninput. Das heißt, es ist wie die Erklärung vorne an der Tafel, nur dass eben alle gemeinsam in der ersten Reihe sitzen und alle quasi mitmachen können. Das sollte auch immer nicht länger als so 10 Minuten gehen. Also da merkt man schon dann, dass die Aufmerksamkeit so langsam flöten geht. Und das ist ja auch total normal. Und dann dürfen die Kids quasi in die Arbeitsphase gehen und sie dürfen sich ihren Arbeitsplatz flexibel aussuchen. Das heißt, sie dürfen sich hinstellen, sie dürfen sich hinlegen, sie dürfen sich hinsetzen, sie dürfen sich irgendwie eine Matte auf den Boden legen, sie dürfen das Fensterbrett leerräumen und dahin gehen. Also so, wie sie eben gerade das Gefühl haben, dass sie das brauchen. Und von den Lernaufgaben, die die SchülerInnen dann haben, mache ich das meistens so, dass es viele verschiedene Materialien gibt. Das ist so ein kleines Sammelsurium. Und ich versuche da auch immer möglichst viele Sinne anzusprechen. Tatsächlich gibt es auch viele spielerische, handlungsorientierte Sachen. Und was nach dem Cura-Modell auch quasi sehr notwendig ist, ist, dass die Lernaufgaben möglichst offen gestaltet werden. Also zum Beispiel in Mathematik gibt es einfach einen Legekasten mit verschiedenen Perlen drin. Und die Aufforderung an die SchülerInnen ist dann zum Beispiel, schreibe 10 Aufgaben mit der Addition. Und dann dürfen sich die SchülerInnen quasi selbst überlegen, okay, gehe ich jetzt schon über den 20er drüber, rechne ich bis 100? Genau, und können dann quasi individuell entscheiden, okay, wie weit bin ich denn, was traue ich mir zu, was klappt gut. Und so dürfen die sich dann quasi aus den Materialien, die ich zur Verfügung stelle, die Sachen selbst raussuchen, sich selbst auf den Platz setzen, gegebenenfalls das auch mit einem Partner, einer Partnerin machen und sind da eben sehr flexibel.
Das heißt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sozialformen im Grunde genommen gar nicht mehr von der Lehrkraft vorgegeben werden, richtig? Also Schule ist ja oft nicht mehr nur Frontalunterricht, aber manchmal sind es dann eher so Pseudo-Lernphasen und dann sagt man so, und jetzt macht damit eurem Partner oder so was, wenn es richtig gemacht wird, wär gut wäre, also wirklich auch einen Effekt hat, aber natürlich nicht, wenn es, wie gesagt, so ein bisschen pseudomäßig ist. Aber in dem Fall könnte ein Schüler auch sagen, ich möchte gerne alleine arbeiten, oder?
Genau. Also ich stelle die meisten Aufgaben eigentlich immer frei. Es gibt manchmal so 1-2 Sachen, wo ich wirklich möchte, dass die Kinder alleine arbeiten oder auch mal mit einem Partner. Aber das kommt wirklich sehr, sehr selten vor. Meistens sage ich nichts. Und ich finde es auch ganz schön, weil durch diese flexible Arbeitsplatzwahl finden sich auch immer wieder neue Kinder zusammen. Das heißt, ein Kind sitzt mal neben denen, ein Kind sitzt mal daneben. Und man muss auch ehrlich zugeben, die Kinder müssen natürlich am Anfang erstmal herausfinden, okay, neben wen kann ich mich denn sitzen, wo ich gut arbeiten kann. Wenn sich da Freundschaften zusammensetzen, kann es natürlich auch mal passieren, dass die viel schnattern. Und was ich daran richtig Cooles beobachtet habe, ist, dass die Kinder das unfassbar gut reflektieren können und dann auch merken, okay, ich habe heute irgendwie nicht so viel geschafft, weil ich habe viel gequatscht. Und gleichzeitig entstehen aber auch richtig schöne, ja, ich sag mal, Lerngemeinschaften, die sich dann auch gegenseitig unterstützen können, wo dann auch wirklich am Ende was bei rumkommt. Und dadurch, dass man das den SchülerInnen so ein bisschen offen lässt und sie das dann auch selbst erkunden dürfen, was ihnen bei welchen Aufgaben gut tut, ja, kommt da meistens einfach was sehr Wertvolles bei rum.
Ist diese Reflexion auch im Sinne von Selbstregulation ein aktives Lernziel? Weil wenn man das weiß, ist das ja super sinnvoll, dass man dann sozusagen den Lerneffekt hat, dass SchülerInnen in die Lage versetzt werden, ihr eigenes Lernen immer besser selbst zu bestimmen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Ziel, sowohl von mir als auch vom Cura-Modell allgemein. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber ich habe angefangen zu studieren und war so, und was mache ich jetzt? Wie erstelle ich meinen Stundenplan? Wie setze ich mich zu Hause hin und lerne? Es ist schon ein großes Ziel, den SchülerInnen nicht nur beizubringen, wie die Addition bis 20 geht, sondern auch, wo ich mich jetzt hinsetze, wie ich mich hinsetze, was ich mir holen muss, damit ich einfach gut und konzentriert arbeiten kann. Mhm. Und ein richtig schönes Beispiel, mir hat in der ersten Klasse ein 6-jähriges Kind gesagt, Frau Ebi, damit ich jetzt diese Matheaufgabe gut und konzentriert bearbeiten kann, brauche ich ganz viel Ruhe und muss mich von allen anderen abschirmen. Und da dachte ich mir so, wow, das ist so cool. Und das ist irgendwie so eins der größten Ziele, die ich erreichen will, dass Kinder einfach wissen, wo sie gut und konzentriert arbeiten können.
Beim CODA-Modell spielt ja auch der Raum als dritter Pädagoge eine besondere Rolle. In einem Beitrag von SWR Wissen vom 17.02.2021 geht es um moderne Pädagogik und wie sie mit moderner Architektur verbunden wird. Hören wir mal ganz kurz rein.
Die Schule habe Räume, die das Lernen ermöglichen.
Jeder Raum hat eine Funktion und ist so gestaltet, dass dort das passieren kann, was dort idealerweise geschehen soll. Das heißt, wenn ich ruhig arbeiten möchte, gehe ich ins Lernatelier. Dort herrschen ruhige Farben, klare Strukturen. Da ist mein persönlicher Arbeitsplatz in einem Inputraum mit einer Stehtheke, mit einem Smartboard. Dort herrscht dann Interaktion, da wird gesprochen, da wird was vorgetragen. Wenn ich allerdings Gruppenarbeit machen möchte, dann suche ich den Marktplatz auf. Dort wiederum habe ich dann kräftige Farben und dort soll Austausch stattfinden, da soll was passieren.
Private Lernplätze in Weiß und Grau auf der einen Seite und eine große Fläche für Treffpunkte mit Bodenkissen und pinken Vorhängen auf der anderen Seite. Das sind Lernhelfer, finden Paul und Samuel, 15 Jahre alt.
Meistens weiß man ja auch, ich will jetzt was lernen und kann ich das alleine? Oder ist es vielleicht besser, wenn ich da einen Freund habe, wo es mir es dann erklären kann? Dann kann man auch mal auf dem Marktplatz.
Der Marktplatz, der ist bunt, da sind die ganzen Vorhänge, haben die ganz andere Farbe und so.
Du bist dann wie ein wenig fitter. Manchmal stehst du, dann liegst du auch mal auf dem Boden. Dann musst du dir den Stoff selber aneignen. Und das wird, finde ich, auf der Schule sehr gut beigebracht.
Das Lernen und die Räume im Zusammenspiel von frühmorgens bis in den Nachmittag.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich in einer Klasse nicht das CODA-Modell selbst erstellen wollte, aber ich wollte eben eine andere Tischanordnung, weil ich sozusagen quasi die Default-Ausrichtung als Gruppentische haben wollte. Und ich kann mich daran erinnern, dass das schon zu Diskussionen geführt hat mit den KollegInnen. Nicht über Pädagogik, sondern über die Frage, wann können wir das wieder umstellen und so weiter. Ist das beim CODA-Modell nicht auch so, dass das durchaus problematisch ist, da erstmal Leute mit ins Boot zu holen? Oder hast du es eher so, ich nenne das immer Maulwurftaktik, so gemacht, das eigene Klassenzimmer wird Experimentierfeld und dann hofft man, dass andere angesteckt werden?
Ich glaube, ich war so gemein und habe es tatsächlich wirklich einfach so gemacht. Ich habe 1-2 Kolleginnen, mit denen ich wirklich ziemlich eng zusammenarbeite und wir haben das natürlich am Anfang gut miteinander kommuniziert und die waren auch damit einverstanden. Und man muss auch dazu sagen, meine Schule, an der ich quasi gerade arbeite, die hat auch ein allgemein sehr offenes pädagogisches Konzept. Und so gesehen haben wir schon viele Elemente, die sehr kindzentriert sind, aber es sind viele Klassenzimmer in unserer Schule trotzdem noch frontal ausgerichtet. Und es gibt 1-2 Lehrpersonen, die sich damit immer noch nicht so richtig wohlfühlen, weil es zum Teil eben auch KollegInnen sind, die schon länger quasi in der Schule tätig sind und das vielleicht einfach noch nicht kennen und das ja irgendwie Neuland ist. Und dann kommt da irgendwie so eine jüngste Lehrerin und sagt so, ey, wir machen das jetzt mal anders. ich bin da auch sehr flexibel und versucht dann auch, alle KollegInnen gut mitzunehmen und irgendwie zu besprechen, was wir vielleicht anders machen können, dass sie sich erstmal wohler fühlen. Aber ich glaube, it's all about the communication.
Ja, als du das gerade beschrieben hast, musste ich an 3 Dinge denken. Zum einen daran, dass ja unter anderem auch Caroline von Saint-Ange in Bezug auf Hausaufgaben sich ganz doll stark gemacht hat für die eigene Ortswahl, selbst wenn es unter dem Tisch ist.
Ja.
Nummer zwei, ich habe ein Buch gelesen von Rebecca Winthorpe, das bald in meinen Projekten auch noch eine große Rolle spielen wird, wo ein neurodivergentes Kind am besten, das hört sich jetzt wahnsinnig schräg an, unter der Spüle in so einem kleinen Schrank arbeiten konnte. Und die Lehrerin hat das eben nicht verlacht oder ignoriert oder wie auch immer, sondern zugelassen und plötzlich konnte dieses Kind arbeiten, was vorher nicht der Fall war. Und das Dritte, was ich auch total interessant finde, eben Jan-Martin Klinge, der immer noch den fantastischen Blog hat, Halbtagsblog, den habe ich vor 10 Jahren, als wir anderen noch über digitale Apps gesprochen haben, dabei beobachtet, wie er seinen Mathematikunterricht mit im Grunde genommen Lernkarten gemacht hat. Also das, was aber alle Leute gesagt haben, das funktioniert so nicht. Und der hat mir dann damals die lustige Geschichte erzählt, dass ein Schüler gesagt hat, ah, Herr Klinge, ich habe keine Lust bei Ihnen in den Matheunterricht zu gehen, da muss man immer so viel lernen. Ja, und zwar genau deshalb, weil da das, was passiert ist, was du gerade gesagt hast, dass Leute eben dann auch mal alleine sitzen und eben alleine lernen. Und das ist natürlich, da kannst du viel weniger bei abschalten, als jetzt, wenn halt der Lehrer irgendwie redet oder die Lehrerin und du guckst halt aus dem Fenster und ist eigentlich auch egal, ne?
Mhm. Ja, und was für mich auch ein richtig großer Punkt ist, Kinder kommen ja zum Beispiel aus dem Kindergarten und werden dann so richtig in sowas reingezwängt. Also die müssen auf einmal still an ihrem Platz sitzen, auf ihrem Stühlchen und irgendwie nach vorne gucken und haben irgendwie gar keine Chance, das mal so sich selbst zu erarbeiten. Und mir ist jetzt auch so in höheren Klassen aufgefallen, dass da so dieses selbstständige Erarbeiten zum Teil nicht so richtig vorhanden ist und jede Aufgabe nachgefragt wird, welche Arbeitsheftseite müssen wir machen, was müssen wir bei Aufgabe 1 machen, was müssen wir bei Aufgabe 2 machen. Und das ja einfach, weil ich es irgendwie von Anfang an so vermittelt bekommen habe. Die Person steht da vorne, die sagt mir, welche Seite ich machen muss, die sagt mir, welche Aufgabe ich machen muss und genau so mache ich das. Und das führt ja auch einfach dazu, dass sie in ganz, ganz vielen anderen Lebenssituationen super unsicher sind, weil ihnen dann keiner mehr sagt, was jetzt hier zu tun ist.
Der ein oder andere wird das von mir kennen. Ich häute mich gerade und man sieht, wie langsam aber sicher Hörner aus meiner Stirn herauswachsen. Und diese Hörner, die brauche ich für das, was ich jetzt sage. Also Nummer eins. So lernen die doch gar keine Disziplin. Und Disziplin braucht man doch heutzutage in der Gesellschaft.
Mhm. Ja, habe ich auch schon viel gehört. Mein Favorite ist auch immer, dass ich ja eine absolute Kuschelklasse habe.
Ja, das wäre als nächstes gekommen, genau. mit meinen Kindern geht das gar nicht, okay.
Genau, aber, richtig. Und dass das ja irgendwie gar nicht vorbereitend aufs Leben ist. Und diese Aussage, also man sieht einfach, dass diese Menschen, die sowas sagen, nicht verstanden haben, worum es beim Cura-Modell geht. Also beim Cura-Modell geht es genau darum, sowohl Selbstständigkeit als auch Bedürfnisorientierung bei den SchülerInnen zu fördern. Und beide Sachen führen dazu, dass ich sagen kann, mir geht's gerade so und so und ich brauche das und das, um zu lernen und du sagst mir jetzt hier mal gar nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass die respektlos gegenüber Lehrpersonen sind, das meine ich nicht, sondern dass sie für sich selbst einstehen können und genau wissen, was sie eben gerade zum Lernen brauchen.
Aber es gibt doch auch Phasen, in denen man eben bestimmte Sachen machen muss und sich anpassen muss und unterwerfen. Und das lernt man da doch überhaupt nicht.
Ja, und es gibt auch ganz viel Struktur und es gibt auch trotzdem ganz, ganz viele Regeln in unserem Klassenzimmer, weil ohne die würde ja auch kein respektvolles Miteinander herrschen. Es ist jetzt nicht so, dass die Kinder morgens reinkommen und ich sage, ja, mach doch einfach mal, sondern es gibt ja trotzdem einen bestimmten Rahmen, in dem Dinge passieren und die Kinder wissen auch, dass sie ja jetzt hier nicht Halligalli machen sollen. Sie dürfen sich gerne eine Pause nehmen, wenn sie das benötigen. Und trotzdem ist es kein Druck, ist es keine Angst, sondern es ist ein, hey, ich unterstütze dich beim Lernen und wir sind hier in der Schule, um coole Dinge fürs Leben zu lernen. Und irgendwie kein, wenn du dich jetzt hier nicht 1,5 Stunden konzentrieren kannst, dann schreibe ich dir sofort eine 6 ein, sondern es ist irgendwie so ein schönes Zusammenspiel und die Kinder merken auch, dass man einfach nur da ist, um quasi den Kindern was Gutes zu tun und sie irgendwie beim Lernen zu unterstützen und nicht irgendwie was in sie reinprügeln wollen.
Was heißt denn dann konkret beim Lernen unterstützen? Also so wie ich dich jetzt gerade verstanden habe, ist nach der, also ist sozusagen ja der erste Teil dieser Phasen, da bist du ganz aktiv beim Input, bei den Bewegungen, bei der Affirmation, bei der Erklärung, was jetzt eigentlich kommt. Und ab dem Zeitpunkt, wo die sich verteilt haben, bist du quasi, weiß ich nicht, am Pult und jederzeit ansprechbar dafür, dass mal eine Aufgabe erklärt wird? Oder was machst du in der Zeit? Kaffee trinken, Zeitung lesen?
Na, kuscheln natürlich, ist doch klar. Okay. Nee, genau. Also bei uns wird auch gekuschelt, aber in der Zeit
Im Lehrerzimmer, oder?
Nee, mit den Kindern schon auch.
Okay.
Nee, genau. Also ich laufe in der Zeit viel rum. Ich schaue mir an, was die Kinder machen. Ich habe aber auch mal zwischendrin Zeit, vorne am Pult zu sitzen und irgendwie noch was am Laptop zu machen, irgendwie Sachen zu korrigieren, weil die Kinder einfach in selbstständige Arbeiten kommen. Und ich bin quasi immer die Ansprechperson, wenn es irgendwo hakt oder wenn irgendjemand eine Frage hat. Und ich beobachte natürlich auch die Kinder währenddessen und schaue irgendwie, wer kommt gut klar, wer braucht vielleicht Unterstützung. Das ist natürlich dann auch am Anfang sehr notwendig, vor allem, weil manche Kinder ja sich am Anfang noch nicht so selbstständig einfach Aufgaben nehmen können, was total in Ordnung ist. Und da kann man als Lehrperson einfach gut unterstützen und dabei sein und hat halt auch einfach viel mehr Zeit, während die anderen schon im Arbeiten sind, einzelne Kinder mit zu unterstützen. Und dann gibt's auch manchmal den Fall, wenn ich das Gefühl habe, dass manche Kinder das Thema oder das, was wir eingeführt haben, vielleicht noch nicht so ganz gut verstanden haben, dann nehme ich mir nochmal die und gehe kurz nochmal in den Mini-Input-Kreis quasi und erkläre irgendwie die Sachen nochmal oder gehe nochmal irgendwas mit denen durch, zeig nochmal was an der Tafel. Also ich würde sagen, ich bin in der Zeit für alle Kinder, für alles Mögliche da.
Du sagst ja auch selber, dass es sehr auf die Haltung ankommt. Haltung ist so ein bisschen überstrapazierter Begriff mittlerweile, was eigentlich gut ist, aber manchmal auch schwierig ist, weil zumindest diejenigen, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, die werden ja sagen, ich habe auch eine Haltung, nur halt nicht die, die das bedingt. Ich kann das aber sehr gut nachvollziehen, weil ich tatsächlich sogar in der 10. Klasse im letzten Schuljahr genauso gearbeitet habe, mit ein bisschen anderen Voraussetzungen, weil wir diese Aufteilung nicht so machen konnten, weil wir in so Containern drin waren. Aber ich habe da lange für gebraucht, glaube ich, als Lehrkraft selbst. Also bestimmt ein paar Jahre, so auch dieses loszulassen. Weil ich hinterher tatsächlich so losgelassen habe bei höheren Klassen, dass es auch okay ist, wenn die sich mal eine Pause nehmen zum Beispiel. Und das meine ich eher mit Haltung. Also da muss ich nicht sofort ausrasten, sondern sagen, also ich reflektiere das mit denen dann auch und sage, ey, pass mal auf, ist okay, redet jetzt mal 7 Minuten über Bundesliga, so, dann wäre es aber wichtig, wenn ihr wieder weitermacht. War das bei dir sofort möglich in diese, ich sag jetzt mal, ist ja auch gar nicht laissez-faire, aber vielleicht so eine, ich übernehme von Leander Greitemanns Podcast den wundervollen Begriff Gleichmut vielleicht. Also so etwas, das das Vertrauen auch gibt und nicht sofort gestresst ist, wenn mal nicht alles sofort geht.
Ich glaube, so ganz tief in mir drin war ich schon so in dieser Richtung und habe das schon immer eigentlich so gedacht. Man muss aber trotzdem ganz klar dazu sagen, dass es immer eine Entwicklung ist, weil man selbst ganz, ganz viele Muster und Strukturen in sich hat und ja auch zum Beispiel in der Uni oder durch bestimmte Praktika Dinge lernt. Und die sind so tief verankert, dass man die dann manchmal auch nicht loslassen kann. Ja. Und ich glaube, ich habe auch in diesem ein Jahr Cura-Modell so viel gelernt wie nie davor. Also es ist schon immer eine Entwicklung. Es sind auch manchmal so kleine Dinge im Alltag. Ich erzähle dir das einfach mal, weil...
Total gerne, ja, total gerne.
Es ist mir ein bisschen peinlich zu erzählen, weil ich mir da auch danach so dachte, sag mal, Lida, was geht eigentlich in deinem Kopf? Wir saßen im Sitzkreis und eine Schülerin hat mit so einem Armband gespielt oder so einem Haargummi. Und mein erster Impuls, und das habe ich auch gesagt, war, leg das mal weg. Das brauchst du jetzt nicht. So, und 10 Sekunden später dachte ich mir so, warum? Das Kind hat weder gestört, noch war das irgendwie laut. Und wenn es ihr irgendwie hilft, sich zu regulieren, so, ich habe auch ständig was in der Hand, dann lass doch dieses Kind dieses Armband in der Hand haben. Wirklich, also danach dachte ich mir, ach so, was war denn da in meinem Kopf los? Also ich glaube, es gibt immer so bestimmte Dinge, die man noch so in sich hat, die man nicht von Anfang an los wird. Und das ist auch total okay. Und ich glaube, das ist auch das Schöne daran, dass man, ja, immer wieder dazulernt und immer wieder merkt, dass manche Dinge Quatsch sind, manche Dinge total wertvoll sind, manche Sachen super klappen, manche Sachen nicht so gut klappen und dass das alles einfach ein wahnsinniger Prozess ist.
Ja, ich kann das absolut bestätigen. Ich habe die ganze Zeit genickt. Für mich ist dieser Podcast ja auch Folge für Folge eigentlich eine Fortbildung. Und übrigens, falls euch das auch so geht, bleibt es noch dabei, schreibt gerne eine E-Mail an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com, wenn es euch auch so geht, weil manche Impulse dann ja dazu führen können, dass man etwas reflektiert, von dem man vorher gar nicht wusste, dass es so ist. Also das Beispiel, ich kann das so nachvollziehen, auch dass dir das peinlich war. Ich hatte zum Beispiel in einer, ich weiß gar nicht, 5. oder 6. Klasse einen Schüler, der hat sich mal hingestellt. Ich habe gesagt, jetzt setz dich hin. Und ich habe viel länger gebraucht. Also und zwar erst, als ich über Neurodivergenz geredet habe. Und das soll jetzt gar nicht, also ich weiß nicht, ob der neurodivergent war oder nicht. Aber der Punkt ist ein anderer, genau der, den du sagst, nämlich dieses, wieso kann er nicht stehen? Mhm. Und wenn er dort, wo er saß oder halt stand, eben nicht so gut stehen kann, weil dann andere so denken, wieso steht er, dann hätte man den Tisch auch woanders hinmachen können. So, das ist doch eigentlich alles kein Problem. Und das sind so tiefe Dinge, die man dann vielleicht auch gar nicht reflektiert, die erst, wenn es zum Prozess kommt, halt weitergeht. Deshalb ist total schön. Pass auf, ich weiß nicht, der ein oder andere wird gemerkt haben, dass meine Hörner schon wieder reingegangen sind, jetzt kommen sie noch mal ganz kurz wieder raus. Was ist denn aber mit den Standards? Du hast gerade gesagt, die Aufgaben müssen offen formuliert sein. Aber wenn die sowohl offen formuliert sind, als auch unterschiedliche Tempi, oder heißt es Tempus? Tempi?
Ich glaube Tempi, und oder?
Unterschiedliche Tempi quasi im Klassenraum sind, dann wie ist das denn dann mit Kompetenz- und Leistungsmessung?
Die ganzen Unterrichtsinhalte sind ja trotzdem an den Lehrplan geknüpft, also die Unterrichtsinhalte entsprechen ja trotzdem denen, was im jeweiligen Bundesland gelernt werden muss. Und tatsächlich führen wir bisher, und es liegt mir echt schwer auf dem Herzen, deswegen everything is a process, das liegt mir schwer auf dem Herzen, diese ganzen Tests und Klassenarbeiten und sowas. Ich habe jetzt angefangen, mit meiner zweiten Klasse Tests zu schreiben und es bricht mir irgendwie so ein bisschen das Herz. Man kann es zwar immer alles richtig gut besprechen und reflektieren, aber trotzdem sind natürlich nicht alle Kinder immer auf einem Stand. Und selbst wenn man in diesem Moment seine Tests ja differenzieren würde, kommt ja am Ende bei jedem eine andere Note raus. Und wenn dann das Kind mit dem, ich sage jetzt mal ganz böse in Anführungszeichen, einfacheren Test eine 2 hat und das Kind mit dem schwierigeren Test eine 3 auch eine 2 hat, was ist denn dann eine 2 noch wert? So, also das muss ich jetzt mal ganz kurz ansprechen, das musst du kurz mal raus, weil das ist einfach so ein Mammutthema, das, mit dem ich auch immer noch nicht so richtig d'accord bin. Also wir machen normale Tests und haben auch verschiedene Lernziele. Ich baue auch tatsächlich in vielen Unterrichtsinhalten so diese kleinen Blumentöpfe ein und lasse die Kinder dann mal kurz selbst einschätzen, wie gut sie sich oder wie weit sie sich in welchem Thema fühlen.
Du hast von Blumentöpfen geredet, ja. Also so Growth Mindset mäßig.
Genau,
ich kann es noch nehmen. Okay, man sieht sozusagen das Blümchen gerade rausgucken. Beim nächsten Bild sieht man, wie es ein bisschen weiter ist und wenn man sozusagen etwas kann, dann ist schon eine große Sonnenblume oder.
Genau, so. Richtig. Ja. Da lasse ich die Kinder auch immer mal selbst einschätzen. Und dann haben wir tatsächlich auch an unserer Schule auch direkt für jedes Fach bestimmte Kompetenzraster, wo dann für jedes Fach nochmal die einzelnen Punkte, die auch lehrplanbezogen sind, aufgelistet sind. Und da kreuzen wir dann immer quasi an, wo das Kind steht, eben auch anhand von diesen Blumentöpfen.
Hast du Austausch mit anderen Schulen, die schon nach dem CODA-Modell arbeiten?
Tatsächlich leider echt gar nicht. Und dadurch, dass ich auch die einzige Lehrperson an meiner Schule bin, ist da sehr wenig Austausch. Das ist auf jeden Fall auch so eine Sache, die, finde ich, oft untergeht, dass man sich viel zu wenig untereinander austauscht und irgendwie guckt, wo funktioniert was gerade, wie gut. Das ist tatsächlich ein Problem.
Das war bis jetzt ein Problem, denn das ist der Aufruf, weil jetzt natürlich die Leute diese Folge hören. Und Alida, du bist auf Instagram wie nochmal zu erreichen?
Frau Ebi.
So, @FrauEbi. Also das heißt, wenn ihr auch schon damit arbeitet oder damit arbeiten wollt, dann könnt ihr euch an Alida wenden und euch austauschen. Also weil in der Tat ist das ja total wichtig, dass man auch gemeinsam reflektiert. Und es ist ja immer was anderes, mit den Leuten zu reflektieren, die auch total viel Bock haben, als sozusagen im direkten Umkreis. Wenn jetzt Leute sagen, das finde ich spannend, wie kann man loslegen aus deiner, sagen wir mal, rein persönlichen Erfahrung? Denn jetzt sich einfach, wie gesagt, hinzustellen und zu sagen, also ich mache jetzt die Raumaufteilung, Klammer auf, guckt euch die Raumaufteilung mal an übrigens, wenn ihr curamodell.ch und dann auf Bilder geht, dann sieht man schon, so wie so Klassenzimmer aussehen. Ja, aber wie würdest du das machen? Oder erstmal einlesen oder sogar erstmal mit Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen? Wie würdest du jetzt aus deiner Perspektive das jetzt beginnen?
Mhm. Genau. Also für mich war es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass ich für mich erstmal einen Rahmen habe und weiß, was ich möchte. Das heißt, ich würde mich, glaube ich, am Anfang erstmal informieren, mir irgendwie einen Plan machen, gucken, was irgendwie wichtige Punkte sind und dann vielleicht auch, was kann ich gerade umsetzen? Weil der große Punkt ist ja auch, dass, und das kriege ich auch viel als Feedback, dass Klassenzimmer zu klein sind, dass man irgendwie KollegInnen hat, die da vielleicht noch nicht so ganz d'accord sind. Und dann sich vielleicht erstmal, also so einen Reality-Check zu machen und zu überlegen, okay, was kann ich denn gerade mit meinen Ressourcen machen? Dann ist es auf jeden Fall wichtig, mit seinen KollegInnen drüber zu sprechen. Vor allem die, die auch sehr stark mit in der Klasse involviert sind. Und es soll kein, die sagen nein, okay, dann mache ich es nicht, werden, sondern ein, hey, wir gucken einfach, wie wir alle Bedürfnisse irgendwie miteinander vereint bekommen. So, und dann würde ich mir tatsächlich als erstes wirklich mein Klassenzimmer angucken, weil ich glaube, das ist eine Sache, die man dann doch relativ einfach in Anführungszeichen machen kann. Und laut dem Cura-Modell soll eben das Klassenzimmer eine gewisse Ästhetik haben. Und dabei geht es nicht darum, irgendwie das schönste Instagram-Zimmer zu haben, sondern einfach, dass SchülerInnen da reinkommen und sagen, okay, hier fühle ich mich wohl und hier habe ich ganz, ganz viel Platz, auf meine Art und Weise zu lernen. Ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, dass man braucht auch nicht immer irgendwie krasse Tische, krasse Stehtische zum Beispiel, sondern man kann auch Regale nehmen. Man kann die Fensterbretter nehmen, darauf können die SchülerInnen auch super schreiben. Und dann kann man mal gucken, okay, wie könnte ich denn meine Tische vielleicht hinstellen, dass es Plätze gibt, an denen SchülerInnen einzeln und konzentriert und leise arbeiten können. Wo kann ich vielleicht Gruppentische hinmachen? Wo könnte ich einen Sitzkreis hinmachen? Ich habe zum Beispiel so coole Rollhocker. Das muss aber auch nicht sein. Man kann ganz einfache Bänke nehmen. Man kann auch am Anfang irgendwie Sitzkissen nehmen. Genau, und da einfach mal zu schauen, wie kann ich denn mein Klassenzimmer so gestalten, dass es nicht einfach nur ein alter grauer Bunker ist, wo sich irgendwie niemand wohlfühlt, obwohl er da 8 Stunden am Tag verbringt. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, man kann auch nicht von heute auf morgen alle Elemente des Cura-Modells sofort einführen. Und das ist mir auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, weil man, glaube ich, dann auf Instagram zum Beispiel auch immer so eine perfekte Welt sieht, so die Cura-Modell-Welt, wo alles irgendwie toll und perfekt ist. Und man sieht aber auch manchmal gar nicht so richtig den Prozess dahinter und dass sich bei mir auch alles so irgendwie entwickelt hat. Und dann geht es so ein bisschen darum zu überlegen, wie kann ich denn meine Lern-Input-Phasen anders gestalten? Wie kann ich den Kindern das auch im Sitzkreis zeigen? Wie kann ich meine Redezeit vielleicht auch so ein bisschen kürzen und die Kids viel machen lassen? Und dann natürlich auch, was kann ich für Material bereitstellen, was die SchülerInnen dann gut machen können?
Ja, das ist immer noch gut, dass du das sagst mit Instagram. Ich finde, im Positiven und im Negativen muss man oftmals den Leuten sagen, pass mal auf, Instagram ist immer der erste Impuls, um dann im nächsten Schritt differenziert mich mit sich mit etwas nochmal auseinanderzusetzen, ja. Ich meine, das machen wir ja unter anderem auch in dem Podcast. Ist übrigens ganz interessant, weil ich wollte so zum Abschluss fragen, was du denjenigen, die so ein bisschen Blut geleckt haben, empfehlen kannst. Und jetzt haben wir natürlich deinen Instagram-Account gerade schon gesagt. Dann gibt's die Seite curamodell.ch. Und als ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt habe, habe ich gesehen, dass vor einem Tag, also gestern, auf dem deutschen Schulportal auch ein Artikel erschienen ist, wie das Raumkonzept Cura-Modell Wände im Kopf verschiebt. Sehr schöner Titel. Sehr und cool. Da ist auch nochmal ein Interview. Gibt's sonst noch etwas, wo du sagst, da könnte man noch hin? gucken oder hören?
Ich habe tatsächlich ein ziemlich cooles Buch, das heißt einfach das Cura-Modell und ist quasi von dem, ich sag's jetzt mal, Erfinder des Cura-Modells, von Reto Töni und von Karin Lutz. Das ist ziemlich gut. Ansonsten, glaube ich, ist es auch tatsächlich viel einfach mal ausprobieren. Denn wenn man Dinge nicht ausprobiert, kann man auch nichts ändern. Und selbst wenn irgendwie bestimmte Sachen nicht so gut funktionieren, dann macht man sie eben anders. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist auch tatsächlich einfach mutig sein.
Wenn man nichts ausprobiert, kann man auch nichts verändern. Ist das schön. Heute sprach ich mit Alida Eberhardt über das Cura-Modell. Ein Lernmodell, das nicht nur Methoden verändert, sondern die ganze Haltung. Wenn das Schule machen würde, bräuchte man vielleicht weniger Noten und dafür hätte man mehr Coaching. Vielen Dank, liebe Alida, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fay.
Das Wissen. Hallo, ich bin Sonja Striegel von Das Wissen, der Podcast. Jeden Tag haben wir eine halbe Stunde für euch. Interessante Hintergründe.
Ich habe Patienten, die alleine essen müssen, weil sie die Geräusche ihrer Kinder nicht ertragen.
Überraschende Ansichten.
Der Luchs ist ein Arschloch sowieso.
Wichtige Erkenntnisse.
Wenn Energie kristallisiert zu Materie, kommt gleich viel Materie und Antimaterie heraus.
Drängende Fragen. Was spricht dafür? Was dagegen, dass ein Windrad ein Auerhuhn tatsächlich stört? Historische Ereignisse.
Mr. Gorbatschow, tear down this wall.
Das Wissen. Das sind gut recherchierte Geschichten aus unterschiedlichsten Gebieten, zum Beispiel Medizin.
Ich habe Herpes gekriegt, ich habe Hautausschläge gekriegt und ich konnte diese ganzen Symptome nicht mehr einordnen.
Und Klimaschutz.
Solarenergie ist weltweit mit Abstand die günstigste Energieform.
Oder auch bewegende Biografien.
The audience has been my only friend.
Das Publikum ist bis heute mein einziger Freund. Das Publikum hat es mir möglich gemacht, zu sprechen, zu singen und lebendig zu sein.
Das Wissen könnt ihr in der ARD-Audiothek hören und überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.